Ja, diese fortschrittsorientierte Haltung der chinesischen Führung, die schafft natürlich auch einen gewissen Argwohn in den USA. Man hat erkannt schon seit einigen Jahren, dass China der wirtschaftliche, aber vielleicht auch geostrategische Rivale der USA sein könnte.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Kunden und Kundinnen. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin der Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. Heute unser Gast, Professor Xuewu Gu, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Bonn in Deutschland. Willkommen, Herr Professor Gu.
Vielen herzlichen Dank.
Wir werden heute über China sprechen, aber bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht eine Frage zu Ihrer Person. Wie kommt es, dass ein in China geborener Akademiker Professor in Deutschland geworden ist? Das ist doch auch eine sehr interessante Lebensgeschichte. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern etwas zu Ihrer Biografie noch erzählen.
Ja, in der Tat. Das ist eine ungewöhnliche Entwicklung. Ich gehöre zu der Generation der jüngeren Chinesinnen und Chinesen, die im Rahmen der chinesischen Öffnungspolitik von Deng Xiaoping geschafft haben, Studienplatz im Ausland zu bekommen, Mitte der 80er Jahre. Und deswegen bin ich einfach nach Deutschland gekommen, da gab es keine andere Möglichkeit, wenn man sich bewerbt für bestimmte Ausschreibungen. Da war Deutschland ganz da oben, gibt es mehrere Plätze als in Japan und den USA. Deswegen habe ich mich beworben für einen Studienplatz an der Uni Köln und habe ich glücklicherweise die Prüfung gut bestanden. So bin ich nach Deutschland gekommen. Und das hat sich ergeben durch akademische Arbeiten, zufälligerweise deutscher Professor geworden. Das war nicht der Plan, aber der Prozess hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Sehr beeindruckende Laufbahn. Und Sie sind ja auch in Deutschland bekannt aus vielen Sendungen in der ARD, in anderen deutschen Sendern zum Thema China, aber auch anderen wirtschaftlichen Themen. Nun steigen wir ins Thema ein. China wächst. China hat seit der Zeit von Deng Xiaoping sehr große wirtschaftliche Fortschritte gemacht. China ist inzwischen 3/4 so groß wie die USA, was das Bruttoinlandprodukt betrifft. Also die chinesische Wirtschaft ist mit 15.000 Milliarden gegenüber der amerikanischen, die 20.000 Milliarden pro Jahr BIP erzeugt, sehr groß geworden. Viele Experten extrapolieren das schnellere Wachstum Chinas und sagen, ja, bis spätestens Ende dieses Jahrzehnts wird China nach allen Maßstäben die größte Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten sein. Wie sehen Sie diese Prognose? Ist das eine sichere Prognose oder muss man diese Entwicklung vielleicht auch kritisch hinterfragen, ob das wirklich stattfinden wird?
Ja, man muss eigentlich beide Aspekte hinterfragen. Auf einer Seite das Volumen des chinesischen Inlandprodukts, wie Sie schon sagen, ungefähr 3/4 der US das Volumen ausmacht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich sehr fraglich, ob die Dauerhaftigkeit des Wachstums Chinas so weit dynamisch sich entwickeln würde. Ich sehe schon einige Schwäche, die wir jetzt in China klar beobachten, von drei entscheidenden Faktoren, die Chinas Wachstum dafür verantwortlich gemacht haben, sind Investoren, Exporte und Konsumer. Von diesen drei Faktoren gibt es nur einen Bereich, wo es funktioniert, das ist Exportgeschäft. Ist ja sehr gesund, aber die anderen zwei Aspekte, Binnenmarktentwicklung, wir haben Probleme, weil die Leute Probleme haben, mehr zu konsumieren. Und zweitens, Investitionen haben offensichtlich eine Grenze erreicht. Und in diesen zwei Bereichen muss man viel tun. Und wir haben schon gesehen, das Wachstum in dem letzten Quartal ist ja relativ langsam Das heißt, das Wachstum Chinas verlangsamt sich, glaube ich, das ist, hat man nur erreicht 4,9%. Das ist das niedrigste Niveau, das China seit Jahrzehnten hat. Also diese Prognose beruht auf verschiedenen Modellen, Berechnungen. Man muss respektieren, aber man muss mit Vorsicht genießen, weil die Probleme, die China hatte, sind neu und ob die Regierung wirklich eine Lösung finden könnte, ist eine andere Frage.
Ja. China wurde ja in wenigen Jahrzehnten gebaut, sozusagen. Also das moderne China ist, was die ganze Infrastruktur betrifft, in 20, 30 Jahren entstanden, also sehr viele Investitionen. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen, weil irgendwann ist auch China gebaut. Auch die Demografie ist natürlich für China nicht so günstig, weil man sagt, bis China hat im Moment etwa 1,4 Milliarden Einwohner. Das sind mehr als viermal so viel als die USA. Aber die Demografie sagt, dass China bis Ende des Jahrhunderts auf etwa 1 Milliarde Einwohner schrumpfen wird, was die Bevölkerung angeht. Das ist natürlich ein langsamer Prozess. China ist jetzt auch nicht unbedingt ein Einwanderungsland, klassisch, das kann sich natürlich ändern. Die USA sind natürlich das Einwanderungsland per Definition aus ihrer Geschichte. Das heißt, auch die Demografie wird möglicherweise eine Bremsung des Wachstums auslösen. Jetzt ist es auch so, dass das amerikanische Pro-Kopf-Einkommen ist etwa fünfmal so hoch wie das in China, je nachdem, wie man das misst. Das ist natürlich eine enorme Leistung Chinas, auf die China auch berechtigterweise sehr stolz ist, dass sie das Potenzial an Armut eigentlich extrem eliminiert haben. Hunderte von Millionen Menschen sind aus sehr einfachen landwirtschaftlichen Lebensverhältnissen in eine Industrie-Ära übergegangen. Dennoch müsste China natürlich einen Sprung machen in der Wertschöpfung, also von einem exportorientierten Industrieland in eine digitale Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung, wie das teilweise ja in den USA zu beobachten ist. Glauben Sie, dass die Kommunistische Partei die Möglichkeit hat, diese Entwicklung, diese Transformation der Wirtschaft, über die ja auch, glaube ich, offen gesprochen wird in China, ist das, was zeichnet sich hier ab? Gibt es Zeichen, dass diese Strategie gelingt oder nicht gelingt?
Es gibt schon starke Zeichen, dass die Regierung versuchte, diese demografische Entwicklung, negative Auswirkungen der Demografie zu begegnen. Zwei strategische Überlegungen oder von politischer Ausrichtung sehe ich schon. Die erste ist ja, die Einkinderpolitik wurde abgeschafft. Jetzt versuchte die Regierung durch massive Anreizungsprogramme die Leute zu ermutigen, da mehr Kinder zu erzeugen, mit der Hoffnung, dass diese demografische Schwäche, die antizipierbar erscheinen, in den kommenden 20, 30 Jahren rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Und zweitens, da sehe ich sehr positiv eigentlich, man versucht den negativen Aspekt, dass die Chinesen immer älter und bevor sie reicher geworden sind, dieses Phänomen wird man begegnen. Die möglichen Faktoren, Dienstleistungen, die herum um ältere Menschen bestehen, daraus Kapital zu schlagen. Das heißt, ein neue Dienstleistungsprogramm zu entwickeln, und zwar mit der Hilfe von 5G, von solcher neuen Technologie, damit eine neue Sektor entstehen könnte. Deswegen viele Versicherungsunternehmen, aber auch Finanzinstitutionen, die investieren massiv in Dienstleistungen, die darum zu tun haben, um diese ältere Menschen eine umfassende, mögliche neue Perspektive zu geben. Also ich sehe schon in dem Bereich, ob diese Strategie funktioniert, ist eine andere Frage. Ressourcen, Kapital sind mobilisiert, in diese Richtung zu gehen, gibt es steuerliche Erleichterungen, Regierungsprogramme, um demografische negative Tendenz zu bremsen.
Ja. Ja, diese fortschrittsorientierte Haltung der chinesischen Führung, die schafft natürlich auch einen gewissen Argwohn in den USA. Man hat erkannt schon seit einigen Jahren, dass China der wirtschaftliche, aber vielleicht auch geostrategische Rivale der USA sein könnte. Donald Trump hat eine sehr aggressive Handelspolitik mit China begonnen vor einigen Jahren. Auch Joe Biden hat verschiedene Wortgefechte zu spezifischen Themen mit China gehabt. Auch die Frage der Menschenrechte wurde in der UNO immer wieder zum Thema gemacht, eben die Situation in der Xinjiang-Provinz, die Uiguren, auch die Eskalation in Hongkong hat zu verschiedenen diplomatischen Verstimmungen geführt. Heute diskutiert man auch offen über die über das Konfliktpotenzial zu Taiwan. Die Ansprüche Chinas im südchinesischen Meer sind ein Thema. Aber natürlich ist es auch so, dass die Amerikaner den Pazifik insgesamt als ihr Hegemoniegebiet betrachten, nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich auch davor. Es gab auch viele bewaffnete Konflikte oder politische Konflikte im Pazifik, Vietnam, Indonesien, auch Chile kann man als die Diktatur in Chile war eigentlich auch irgendwo unterstützt und ausgelöst durch Amerika, also nicht unbedingt ein Ruhmesblatt politischen Handelns, was im Pazifik unter der Hegemonie der USA geschehen ist. Jetzt ist die Rivalität mit China sozusagen angebahnt. Wie sehen Sie das? Ist hier eine Eskalation und sogar eine Eskalation bis hin zur bewaffneten Auseinandersetzung denkbar? Oder übertreibt man jetzt im Moment, indem man diese Rivalität etwas hochstilisiert, der Drache gegen den Weißkopfadler ist natürlich auch ein Thema, das man gerne in der Presse etwas hochschaukelt. Wie soll man das einordnen? Was ist Ihre Meinung?
Da sind unterschiedliche Wahrnehmungen, Perzeptionen, die zu beobachten sind in den USA und in China. Ich glaube, drei Aspekte könnte man vertiefen. Der erste Aspekt ist, dass China im Unterschied zu den USA die zunehmenden Konflikte, Probleme, Widersprüche zwischen den beiden Seiten nicht als eine Rivalität zwischen China und den USA betrachten möchte. Man glaubte, wir haben nicht die Intention, mit euch zu konkurrieren. Was wir machen, ist eigentlich, unsere Interessen zu realisieren, unsere Lebensstandards zu verbessern. Das könnte dazu führen, dass ihr plötzlich von uns provoziert wurde oder hier ausgefordert sind. Aber wir intendieren nicht, mit euch eine rivalisierende Geschäfte durchzuführen, in dem Sinne, dass wir unsere Systeme exportieren, unsere Ideologie verbreiten. Darum geht es nicht. Also deswegen glaube ich, hier Chinesen glauben, dass das Verhalten der USA ist ein typisches Verhalten von einem Land, etablierte Großmacht, die Angst hat vor einer plötzlich aufgestiegenen neuen Macht, also in Panik geraten. Deswegen glaube ich, diese Rivalitätstheorie trifft bei den Chinesen aus ihrer Sicht nicht zu. Das ist das eine. Das zweite ist, ich gehe nicht davon aus, dass eine Eskalation im Sinne von militärischen Konflikten wirklich stattfinden könnte, weil für China lohnt sich nicht oder ist gefährlich, jetzt schon mit den USA in einen Krieg zu geraten. Das wäre katastrophal für Chinas Aufstieg. Das würde bedeuten, wenn es plötzlich ein Krieg ausbrechen würde, bedeutet eine Unterbrechung des chinesischen Aufstiegsprozesses. Das sehen die chinesischen Eliten sowieso. Drittens, ich glaube, China ist ja sehr nüchtern, weil sie glauben, die Amerikaner sind Meister in dem Spiel, wenn es darum geht, globale Herausforderungen zu vereiten. China hat genau studiert die Erfahrungen, die die Amerikaner in den letzten 100 Jahren gesammelt hat. Alle potenziellen Herausforderungen haben die Amerikaner erfolgreich damit erledigt. Japan, Deutschland, die Sowjetunion. Deswegen sind die Chinesen sehr vorsichtig. Sie versuchen, wenn es möglich, doch mit den USA Konflikte zu managen, gemeinsam versuchen, Potenziale zu erschließen, wo sie enger zusammenarbeiten könnten. Wenn Konflikte nicht auszuweichen sind, versuchen sie auszugleichen. Ich glaube, deswegen bin ich ja optimistisch, dass China auf jeden Fall nicht von sich aus eine Eskalation anstreben würde.
Vielen Dank. Dann Das ist natürlich die Hoffnung. Die Risiken sind extrem hoch. Ein bewaffneter Konflikt in der Region könnte natürlich schief gehen und es könnten unbeabsichtigte und katastrophale Eskalationen daraus resultieren. Das ist natürlich eine große Sorge. Zum Schluss vielleicht noch das Thema Anlegen. Ich bin ja Anlagechef bei der Bank. China ist ein Thema, das sehr viel Interesse erzeugt. Chinesische Aktien haben in den letzten 2 Jahren etwa gleich hohe Rendite erwirtschaftet wie Schweizer Aktien. War also durchaus interessant. Amerikanische Aktien waren seit Anfang 2020 allerdings noch wesentlich rentabler. Dennoch ist das Interesse groß, natürlich auch in Bezug auf die möglichen künftigen Potenziale. Jetzt gibt es in China Sorge um die Immobiliengesellschaften. Es sind verschiedene Schlagzeilen zu lesen gewesen, Evergrande oder Kaisa. Und da werde ich oft gefragt, ob das Anzeichen sind einer neuen Immobilienkrise, so wie wir sie vor 10 Jahren etwa in den USA erlebt haben. Wie stabil ist das Finanzsystem Chinas? Sind das Vorboten von düsteren Entwicklungen oder sind das lediglich marginale Betriebsunfälle, sage ich jetzt mal, die nicht finanzsystemrelevant sind? Wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein?
Immobilienbranche ist doch systemrelevant in China. Empirisch betrachtet handelt sich bei Immobilienbranche um einen großen Sektor, der in den letzten 40 Jahren das Wachstum, sagen wir, entscheidend mitgeprägt oder hochgefahren hat. Insofern ist es berechtigt, auch die Probleme ernsthaft zu analysieren, sorgfältig zu analysieren, was in China passiert. Auf andere Seite sehe ich natürlich keine große Gefahr, dass es eine, sagen wir, durch Evergrande oder auch andere in Zahlungsschwierigkeiten geratene Unternehmen eine Finanzkrise ausgelöst würden. Das sehe ich nicht. Und zwar, weil das ist nicht so, dass es plötzlich passiert ist. Ich glaube, seit Jahren, also wir beobachten, dass die Regierung seit mindestens 15 Jahren versucht, Chancen zu finden, um dieses Entwicklungswachstumsmodell im Immobilienbereich zu stoppen. Das Modell war immer schuldenfinanziertes Wachstum. Und zwar immer auf Kosten der kleinen Käufer. Aber auch natürlich durch massive, überzogene Verschuldung. Und dieses Modell wollen die regierenden Eliten stoppen. Deswegen haben sie lange vorbereitet und diese 3 rote Linien hier ausgearbeitet, wonach Nettoschulden eines Immobilienunternehmens nicht das Eigenkapital übertreffen sollten. Zweitens, kurzfristige Verbindlichkeit muss nicht das Niveau von Cash, von verfügbarer Liquidität übersteigen. Und drittens, Bruttoschulden, Verschuldung des Unternehmens dürfen nicht 70% der gesamten Anlagevermögen streiten. Also alle Unternehmen, die eine von diesen 3 roten Linien überschritten haben, dürfen keine Kredite mehr von den Banken oder andere Finanzquellen bekommen. Mhm. Insofern, das ist ein Ziel, diese Unternehmen zu vertreiben aus der Branche, aber gleichzeitig lässt die Regierung das nicht zu, dass sie einfach bankrott gehen würde, sondern versuchen die Unternehmen ihre Anleihen, ihre Vermögen zu verkaufen, um Geld, frische Geld zu schaffen, um die Verbindlichkeit auszugleichen, zu begleichen. Insofern, das ist intendierte und geregelt, aus meiner Sicht, langsam geregelte Politik, die nicht gleichzeitig alle potenzielle schwächere Unternehmen offenbaren würden. Also Stück für Stück. Ich gehe davon aus, in den kommenden Monaten wird immer mehr solche Unternehmen, sagen wir, in die Öffentlichkeit kritisiert und dann gezwungen sein von der Regierung, ihre Geschäftsmodelle zu reinigen. Das heißt, die Regierung hat offensichtlich alles unter Kontrolle.
Gut, dann hoffe ich, dass Sie damit recht haben. Also eine gewünschte Bereinigung sozusagen der am stärksten mit Schulden finanzierten Unternehmen, die jetzt durch diese 3 Linien der Regierung gezwungen werden, ihre Bilanzen aufzuräumen und im schlimmsten Fall sogar mit unter Regierungskontrolle abgewickelt werden. Übrigens hat ja auch die Schweiz Parallelen zur chinesischen Wirtschaft. Die Gesamtverschuldung der Schweizer Privathaushalte, der Unternehmen und des Staates ist etwa gleich hoch wie jene Chinas, also in Prozenten der Wirtschaftsleistung. Und das kommt in der Schweiz auch daher, dass wir praktisch das einzige Land sind, das steuerliche Anreize so setzt, dass man die Hypotheken nicht über ein gewisses Maß amortisiert. Und wir erleben in der Schweiz, wie die Finanzmarktaufsicht es gerade heute formuliert hat, dass sie hat gewarnt, dass eben sich die Immobilienpreise mehr und mehr von den Jahreseinkommen abkoppeln und spekulative Trends zu beobachten sind. Also vielleicht liegen die Risiken näher als in China, auch aus Schweizer Sicht. Ja. Zum Schluss eine Frage, nächste Woche soll es ein Treffen geben auf virtuellen Kanälen zwischen Joe Biden und Xi Jinping. Es ist sozusagen eine nicht ganz unerwartete Aussprache, weil doch verschiedene Verstimmungen, Meinungsdivergenzen, Konflikte im Raume sind. Was erwarten Sie sich von dieser Aussprache? Kommt es zu einer konstruktiven Situation nach diesem Gespräch?
Ja, auf jeden Fall. Ich erwarte schon ein sehr positives Zeichen, wenn Joe Biden und Xi Jinping sich treffen würden am 15. November, das ist in einer Woche. Virtuell wollen sie sich austauschen. Dafür hatte man schon vorbereitet. Heute, gestern Abend, wurde ein umfassendes Kooperationskommuniqué zwischen China und den USA veröffentlicht zur gemeinsamen Bekämpfung von Global Warming, von Erderwärmung. Man hat sich verabschiedet, in den kommenden 10 Jahren verschiedene Projekte gemeinsam durchzuführen, inklusive, das ist neu, intensive Informationsaustausch von beiden Seiten, wenn es darum geht, CO2-Emissionen zu bekämpfen. Und neu ist, dass auch Methan diese Emission als Kernkooperationsprojekt anzupacken. Das ist neu. Das Zweite ist ja, der Sicherheitsberater von Joe Biden, Jack Sullivan, hatte in CNN-Interview klar gesagt, das war ein Fehler von uns, Chinas System zu verändern durch unsere bisherige Politik. Das ist eine Entgegenkommen gegenüber Xi Jinping, der vor 2-3 Monaten Joe Biden gebeten hat, bitte vergessen Sie nicht, dass Sie nicht schaffen würden, wenn Sie versuchen, die Legitimität der Kommunistischen Partei Chinas in Frage zu stellen. Und zwar versuchen, Chinas Systemwandel zu erzwingen. Ich glaube, dieses Interview von Sullivan ist offensichtlich ein Zugeständnis an Xi Jinping. Und darum kommt auch Pekings Bereitschaft, mit Washington umfassender zu kooperieren. Da sind nur 2 Vorzeichen für das kommende Treffen in einer Woche. Ich gehe davon aus, dass ich rede zwar nicht, erwarte keinen Wendepunkt, aber ich sehe schon, dass beide Seiten verstanden haben, dass es besser ist, für beide Seiten zu kooperieren, als sinnlose Konfrontation weiter voranzutreiben.
Ja, das ist natürlich eine Hoffnung, die ich vollumfänglich teile. Ich hoffe also, dass die Vernunft und die Kooperation der Eskalation Vorrang haben werden. Lieber Herr Professor Gu, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ja. Dankeschön.